Hallo, hier ist Bibletunes. Asaf Ze'evi und Detlef Kühlein im Gespräch über aktuelle Entwicklungen in Israel.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einem weiteren Update aus Israel, zur aktuellen Lage in Israel, in den verschiedenen Kriegszonen. Asaf, du hast mir vor der Sendung gesagt, es gibt nicht so viel zu berichten, aber es gibt doch einiges, was wichtig ist. Und deswegen kommen wir zu dem Update. Wir haben so unsere Reihenfolge festgelegt, gehen durch die verschiedenen Themen durch und wir fangen mit Gaza an. Da gab es nicht viel, aber es gab doch etwas.
Ja, in Kriegszeiten ist viel und wenig unterschiedlich. Es ist nicht nur subjektiv, sondern jedes Ereignis wird schnell überrollt vom nächsten. In dieser Woche hat Israel innerhalb der humanitären Zone angegriffen, am Rande, so dass Krater entstanden sind. Es kamen erstmal hohe Angaben von Todesopfern und nachher wurde es nach unten korrigiert. Aber es sind, so wie es aussieht, sehr wahrscheinlich auch unbeteiligte Zivilisten, auch Kinder dabei getötet worden. Ziel des Angriffs sind hochrangige Hamas-Leute, Ayman Mabkhouch, Samer Tabash und Samer Abu Dhaka. Sie wurden auch gemäß Bericht in Al Jazeera, meine ich, sind sie tot und offensichtlich Ziel des Angriffs. Dann gab es auch für die israelischen Soldaten eine eher Ausnahme. Hatten wir so noch nicht. Ein Helikopter ist gestürzt, Militärhubschrauber. Und es gab zwei tote Soldaten dabei und eine Rettungssanitäterin. Es gab mehrere Verletzte, teilweise auch Schwerverletzte. Und es ist unklar, ob das wegen einem technischen Fehler oder Menschenfehler passiert ist, aber es ist gestürzt. Und an normalen Tagen hätte das in Israel viel Aufmerksamkeit bekommen, beide Ereignisse deutlich mehr. Aber insgesamt ein relativer Stillstand.
Vielen Dank, Asaf. Wie sieht es denn in den anderen palästinensischen Gebieten aus, zum Beispiel Westjordanland?
Ja, da gab es auch die letzten Tage es gab Bilder oder Videos, die man weniger sieht. In der Nähe von Jericho, etwas nördlich als die Stadt, ist ein jüdischer Hirte mit Schafen und Ziegen angegriffen worden von Palästinensern. Sie haben ihn überfallen, geschlagen und bestohlen und die Tiere mitgenommen. Er hatte aber einen Notrufdrücker in der Hand, einen Knopf, was Privates. Und das brachte ihm Hilfe. Und die Hilfe war eine Gruppe von Jugendlichen, israelischen Jugendlichen, mit Schlagstöcken und vermummten Gesichtern. Und sie sind dann den Angreifern hinterhergerannt in eine palästinensische Schule im Betrieb und sie haben auf alle möglichen geschlagen. So richtig, verbrecherische Gewalt, bis dann Sicherheitskräfte eingegriffen haben und die Ermittlungen laufen und Festnahmen wird es wohl geben.
Das ist so eine Einzelgeschichte, die natürlich zeigt, wie groß die Spannungen sind in diesen Gebieten. Wahrscheinlich kein Einzelfall, aber jetzt diese Geschichte, die mal auch an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Man hörte, dass die Houthis aus dem Jemen wieder erfolgreiche Angriffe gefahren haben.
Geht so. Sie haben eine Rakete bis in den Großraum Tel Aviv, also eigentlich stürzte das auf Freiland zwischen Tel Aviv und Jerusalem bei der Stadt Modi'in, so Hügel mit Felsen. Die Rakete zerbrach in der Luft und sie musste auch nicht abgefangen werden.
Also doch nicht so erfolgreich.
Nein, so erfolgreich nicht, aber immerhin bei so einem Alarm, das hat ja Alarm ausgelöst, da gehen ja ziemlich viele Menschen im Landeszentrum in den Bunker. Und das ist ja schon eine Leistung. Und Israel hat einen harten Vergeltungsschlag dann angekündigt. Vermutlich, die Diskussionen sehen so aus, vermutlich wird wieder eine Infrastruktur, eine Einnahmequelle angegriffen, wie Israel es einmal getan hat, in der Stadt El Hudeida im Jemen. Das ist der wichtigste Hafen für die Houthi. Wenn auch der nächste Hafen, die haben zwei, wenn auch der angegriffen wird, dann wird es wirtschaftlich für sie auch fast, es wird ein Meilenstein.
Kommen wir zu dem Norden, wo die Spannung deutlich höher sind, wo viel mehr Aktivität ist. Dort ist den Israelis ein erfolgreicher Schlag gelungen, Asaf?
Ja, vor wenigen Tagen. Wir nehmen jetzt am Mittwoch auf. Wenige Tage zuvor ist nur in ausländischen Medien. Das ist, in Israel wird darüber nicht berichtet wegen Militärzensur. Aber alle Medien zitieren ausländische Quellen und dann ist es erlaubt. Das verbietet ja keiner. Und das wird einfach berichtet und nachher wird angegeben laut ausländischen Medien.
Okay.
Und da kam etwas, was in ausländischen Medien, besonders im deutschsprachigen Raum, kaum berichtet wurde. Israelische Eliteeinheiten, kleine, haben auf syrischem Boden, ganz nah an der libanesischen Grenze, syrisch-libanesischen Grenze, eine Anlage, die im Berg unterirdisch gebaut wurde. Es handelt sich um eine Fabrik oder eine Herstellungsanlage für präzisierte Mittelstreckenraketen. Also etwas, was für Israel große Kopfschmerzen bereiten kann. Diese Spezialeinheit hat es bestürmt. Erst hat die Luftwaffe, die israelische Luftwaffe, alle Zufahrtswege bombardiert. Es konnte dann auch keine syrische Hilfe kommen. Und sie haben die Stahltür am Eingang weggebombt, nachdem sie die Wächter, übrigens alle Iraner, die haben die Wächter neutralisiert, sagt man in gewaschener Militärsprache, also erschossen. Und alle Elektronik erstmal, Laptops, Computer, Server und so weiter mitgenommen, dann Sprengstoff überall montiert und vergewissert, dass alles zerstört wird, gesprengt. Und sie konnten ohne Verletzten, ohne Schäden dann entkommen. Die Anlage war wohl 5 Jahre unter Beobachtung. Und es hieß auf politischer Ebene, nein, die Konsequenzen sind zu gefährlich, das Risiko ist zu hoch, weil ein Angriff auf syrischem Boden, das könnte, und eine iranische Anlage, das könnte eine große Provokation sein und einen Rückschlag bringen.
Ja, klar.
Aber in der jetzigen Situation, wo der Schlagabtausch sowieso schon auf höheren Touren und lange läuft, war die Entscheidung, ja, das machen wir. Und ich denke, fast wie in einem Film.
Ja, Wahnsinn. Das hört sich nach James Bond an.
Ja, und nicht weniger. James Bondisch war das, was gestern gelaufen ist, gestern am Nachmittag. Das hast du sicher mitbekommen, die berühmten Pager.
Pager, ja, genau.
Genau, also bis Samstag ist es schon fast kalter Kaffee, weil wir nicht wissen, was alles danach noch kommt.
Ja.
Aber wir können nicht jetzt Medienmeldungen ersetzen. Wir wollen das erstmal kurz beschreiben und dann die Konsequenzen aufzeigen. Beschreiben wir es doch kurz. Am Nachmittag bekamen schätzungsweise 4.000 bis 5.000 Pager, so kleine, kennst du noch diese Geräte? Die gab es vorm Handy.
Ja, ich habe nie einen besessen. Du?
Ich nicht, aber meine Mutter hatte das.
Ah.
Und zwar, als sie in Bereitschaftsdienst als OP-Schwester zu Hause war.
Ja.
Und schnell dann geholt werden müsste, theoretisch.
Ja.
Dann war sie so abrufbereit mit dem Pager.
Das sind reine Signalgeräte, oder? Also die piepen.
Die piepen.
Ja.
Und es gibt dann einen Text drauf.
Ah, auch mit Text. Okay.
Ja. Und das Ding piepte dann an die Dinge, an die 5000, sagen wir mal, überall. Jeder, der sie hatte, war ein Hisbollah, eher höherrangiger oder im operativen Bereich tätig. Das sind ja Menschen, die man zur Stellung schnell holen muss aus dem privaten Leben. Zum Beispiel, wenn ein Krieg beginnt. Und nach wenigen Sekunden, als es piepte und der Text drauf erschien, Mitteilung von der Leitung der Hisbollah, explodierte das in vor ihren Gesichtern.
Wahnsinn.
Ja, die häufigste Verletzung ist Auge. Also über 500 Personen haben ihre Augen gestern in einem Schlag verloren. Und 11 sind bis jetzt gestorben. Rund 400 sind schwer verletzt. Und einer, ein Prominenter unter ihnen, ist kein direkter Hisbollah-Aktivist, Kämpfer, nicht weniger als der iranische Botschafter im Libanon. Er hat ein Auge sicher verloren und das andere ist schwer verletzt. Wahrscheinlich wird er ihn nie sehen.
Aber wie ist das denn jetzt zustande gekommen? Also woher kam denn diese Pager?
Ursprünglich aus Taiwan. Die Firma ist eine private Firma und da gab es schon eine Mitteilung von den taiwanischen Behörden, dass sie nie eine registrierte, sie haben keine Registrierung über eine Sendung dieser Ware in den Libanon. Das heißt über einen Drittstaat. Das sieht ganz stark nach einem Fingerabdruck des Mossad aus. Sie konnten dann erstmal die Info kriegen, dass die Hisbollah diese Geräte von dieser Bestellung, dass sie das bestellt haben. Sie konnten dann 4.000 bis 5.000 Geräte umbauen, zwischen 20 und 60 Gramm Sprengstoff einbauen.
Wahnsinn.
Und es ist noch nicht klar, ob es drinnen einen Schalter gab mit Fernbedienung oder ob die durch Software die Temperatur der Batterie derart erhöht wurde mit einer Manipulation, dass es dann zur Explosion kam. Aber sicher ist, jemand hat es gemacht und dieser jemand sieht nach dem Mossad aus. Und da musst du schon einen richtigen Hollywood-Filmschreiber, ein Skriptschreiber sein mit einem kreativen Kopf für so eine Aktion, dass die dazu in der Lage waren.
Ja.
Es ist ein präziser und so sauberer Schlag, dass nur Terroristen eigentlich betroffen werden. Natürlich gibt es auch Verletzte neben ihnen, aber das kann nicht viel sein. Das ist maximal 60 Gramm Sprengstoff. Das kann jetzt nicht im großen Umfeld tödlich sein. Ist auch bei der Anzahl Explosionen, wenn 11 tot sind insgesamt, dann ist es wirklich eine Verletzung an erster Stelle, und zwar von diesen Personen.
Also es hört sich an wie so ein größerer China-Böller an Silvester, der da in der Hand explodiert. 4.000 bis 5.000 kleine trojanische Pferde, um mal die Geschichte zu bedienen, die da einen gezielten Schlag ausgeführt haben und ja schon zu großen Verlusten geführt haben, vor allen Dingen auch auf moralischer Ebene, denke ich mir mal so, dass die Kriegsmoral, wenn Israel, wenn der Mossad so gezielte Schläge durchführen kann, ja, dass auch die Moral da sinkt oder dass die Angst steigt, da könnte noch mehr kommen. Nun hast du gesagt, also es waren jetzt zwei Dinge, die im Norden passiert sind, beides Male gezielte Schläge, und der Iran hat aber schon verlauten lassen, so war zu lesen heute in der Zeitung, also das wird zu einem Gegenschlag, das wird Konsequenzen haben.
Ja, das ist auch zu erwarten. Aber du sprichst es auch das an, was wir am Anfang sagten, und zwar die Konsequenzen. Was bedeutet dieser Schlag? Es kann sein, dass dieser Schlag eigentlich für einen generellen Krieg, für einen breiten offensiven Krieg vorbehalten wurde, dass das anders geplant war. Im Falle der Fälle, wenn die Hisbollah sich für einen Krieg dann entscheidet oder auf die israelische Entscheidung, einen Krieg zu eröffnen, dann reagiert, dass man dann zu dem Zeitpunkt das explodieren lässt. Aber so wie es aussieht, begannen schon Verdächtigungen. Es kann sein, dass es jemandem aufgefallen ist. Und sobald es in Israel die Info gab, dass sie vielleicht darauf aufmerksam wurden, dann hat man gesagt, schnell nutzen. So sind zumindest die Vermutungen aus Sicherheitskreisen, sagen wir mal so, die selbst nicht eingeweiht sind, aber es einschätzen. Letzten Endes, auf der Moralebene, ja. Das, wie du sagst, es ist, da siehst du, mein Gegner ist viel fähiger als ich, ist stärker. Und wenn er das kann, dann kann er alles. Das ist abschreckend. Zweitens ist es auf der operativen Ebene wirklich schwer. Du hast da jetzt 500 blinde Hochrangige. Was willst du machen? Wie können sie jetzt handeln? Die sind ja unfähig jetzt zum Kampf. Und die Kommunikation ist erstmal aus. Natürlich werden sie für andere Systeme schnell sorgen, aber es ist erstmal aus und sie müssen jetzt Handys nutzen.
Ja.
Was für Israel natürlich Gold wert ist.
Die kann man auch überwachen. Mir fällt jetzt gerade ein, Asaf, wenn ich das mal kurz zwischenschieben darf, ein Freund von mir war jetzt vor kurzem in Israel und er sagte, das wäre verrückt gewesen. Er wäre gelandet in Tel Aviv, ausgestiegen, hat sein Handy angemacht. Das dauert dann immer einen Moment, ne, bis dann ja das Signal kommt. Und dann hätte ihm das Handy in Tel Aviv angezeigt.
Lass mich mal raten.
Er sei in?
In Beirut.
In Beirut, genau.
Richtig.
Woher weißt du das?
Mein Handy denkt das ja auch.
Dein Handy zwar, denkt das auch.
Ja, das ist ja ein Problem, ein Phänomen, das Israel seit Kriegsbeginn phasenweise begleitet. Es sind gezielte GPS-Störungen. Und zwar GPS-geführte Raketen vor allem und Drohnen. Wenn man erwartet, dass sie kommen, werden dann dadurch manipuliert und zu den an erster Stelle zu Waffenlagern der Hisbollah im Flughafen in Beirut geleitet.
Zurück zum Absender sozusagen.
ein Boomerang-Effekt.
Das macht man durch Satelliten, die dann umprogrammiert werden. Oder wie läuft das?
Das weiß ich nicht, da bin ich in der Technik überfragt. Aber es ist klar und das letzte Jahr hat unter den Israelis neue Navigierfähigkeiten wieder aus dem Schlaf erweckt. Du kannst ja Google Maps kannst du ja nicht nutzen.
Ah ja.
Seit Kriegsbeginn ist auch so, dass du Live-Info vom Verkehr in Echtzeit, die kannst du in GPS-Programmen immer sehen. In Israel nicht, weil sie keine Stau anzeigen wollen, damit Raketen nicht einen Stau treffen.
Ja, okay, das macht Sinn. Vielen Dank für dieses Update, Asaf. Kommen wir noch zur innenpolitischen Situation. Da gibt es auch Neues von Netanyahu.
Ja, da ist ein Erdbeben. Es brodelt stärker. Vor dem Krieg, während des Streits um die Justizreform, da hat Netanyahu den Verteidigungsminister Gallant schon einmal entlassen. Und daraufhin gingen wirklich Massen, es waren die größten Demonstrationen oder von den größten bis dahin, weil Menschen das nicht akzeptieren konnten. Wie kann dann der Premierminister wie ein Diktator seinen Verteidigungsminister einfach so entlassen, weil sie politische Differenzen haben in der Ansicht? Der Grund ist weniger die politische Differenz und mehr die Rivalitätsinstinkte von Benjamin Netanyahu. Sobald er die kleinste Gefahr sieht, dass ein Mitbewerber vielleicht sein Nachfolger werden könnte oder ihn herausfordern könnte, ist der ausgeschaltet. Und das ist wieder der Fall. Netanyahu möchte Gallant ausschalten, weil Gallant öffentlich Netanyahus Linie kritisiert, vor allem in zwei Themen. Einmal Gefangenen-Deal, wie geht man in Gaza vor?
Ja. Ja.
Und dann im Norden noch. In Gaza ist es klar, da sagt Gallant, Netanyahu zieht es in die Länge. Man kann es machen. Und im Norden behaupten beide das Gleiche. Der andere wäre dran schuld, dass eine größere Offensive nicht beginnt.
Hm.
Ich weiß nicht, wem man mehr Glaube schenken kann, aber kann ja jeder selbst entscheiden. So oder so, Netanyahu möchte es so verkaufen, als würde er jetzt ein Hindernis abschaffen für die Sicherheit des Nordens, dass man die Bevölkerung bald wieder in die Häuser bringen kann. Das hat in der letzten Sicherheitskabinett eine Entscheidung gegeben. Und zwar wurde das als neues Kriegsziel formuliert. Die Bevölkerung im Norden muss wieder heim. Und das würde dann, ich sage es jetzt dazu, das wurde so nicht formuliert. Aber wenn die wieder zu Hause sind, ist die ganze Sache vorbei. Das ist dann Kriegsende.
Ja, ja.
Und in Wahrheit sind die Gründe anders. Einmal Rivalität, haben wir schon gesagt. Und zweitens, Gallant hat sich gegenüber den Ultraorthodoxen zum Thema Einmusterungen, Militärdienst, quergestellt. Er sagte, er würde kein Gesetz unterstützen in der Knesset, im Parlament, das nicht vom Militär, von den Sicherheitsorganen angenommen wird. Das heißt, er übergibt ihnen das Veto. Und mit einem anderen, nämlich Gideon Saar. Gideon Saar ist ein Ex-Likud-Mitglieder, also aus der Partei von Netanyahu und Gallant. Aber eben wegen Rivalitäts, Konkurrenzkampf mit Netanyahu hat er gesehen, da hat er keine Chance und er hat eine eigene Partei gegründet.
Ah.
Ein rechtsliberaler, moderner, ja, zwischen konservativ und liberaler Mann. Und er war zum Beispiel zum Thema Justizreform, war er aus dem rechten Flügel die lauteste Stimme gegen die Justizreform.
Ah ja.
Gideon Saar ist bereit, jetzt in die Koalition zu kommen, auf Netanyahus Einladung. Aber seine Bedingung ist, er möchte das Verteidigungsministerium.
Ah, er möchte Gallant beerben.
Und das ist für Netanyahu genau das Richtige. Ich könnte mir vorstellen, dass es sogar Netanyahus Wunsch ist, weil dann kann er Gallant entlassen. Dann hat er auf einmal Gallant jetzt im Wettbewerb weg. Und zweitens, er kann die Orthodoxen wieder auf, sagen wir mal, stillen, weil Saar hat schon gesagt, wenn er Verteidigungsminister ist, dann würde er dem Militär kein Vetorecht gegen ein Gesetz geben. Das heißt, die Orthodoxen kriegen wieder freie Hand.
Ah, okay, verstehe. Das wäre natürlich aus Sicht von Netanyahu dann ein guter Schachzug.
Gut, wie bewertet man das? Die Lebensdauer seiner Koalition wird verlängert.
Ja,
dadurch.
So, ja.
In der Öffentlichkeit, da wird alles andere als das gut ankommen.
Ja, aber mir scheint es so, jetzt von der Außenbetrachtung, und darum geht es ja auch hier in unserer Sendung, dem Netanyahu spielt immer irgendetwas dann doch noch in die Karten. Eigentlich müsste er schon lange auf verlorenem Posten sein, wenn man so die öffentliche Stimme hört. Aber er hat innenpolitisch immer irgendetwas, was er wieder für sich verbuchen kann.
Das ist ein Talent, ob man es liebt oder nicht.
Ja.
Und er kann die Sterne so gestalten, wie es ihm am Ende recht ist. Die Amerikaner haben übrigens schon gemeldet, eine Entlassung vom hocherfahrenen Verteidigungsminister. Er war Generalstabschef vorher. Gideon Saar, der neue, der ist noch nicht offiziell, aber der wird ja ihn ersetzen. Er hat kaum Militärerfahrung, also überhaupt nicht vergleichbar. Während des Krieges abzulösen, das halten die Amerikaner für nicht weniger als Wahnsinn.
Vielen Dank, Asaf. Wir kommen zum Ende unserer Sendung und kommen immer zu einem traurigen Höhepunkt, nämlich zu dem Einzelschicksal. Jedes Einzelschicksal ist eins zu viel. Und doch wollen wir es hören, wieder aus deinem Mund. Denn wir wollen nicht vergessen, wie es einzelnen Menschen ergangen ist und ergeht.
Richtig. Dabei haben wir heute ein Einzelschicksal mit einem guten Ausgang. Es geht um Moshe und Diana. Sie haben ihr Haus in Kibbutz Neir Yitzchak, das ist ganz im Süden, bei nicht weit von Rafah, an der fast ägyptischen Grenze, im Dreiländereck, Gaza, Ägypten, Israel. Moshe ist 72, Diana ist 75, Rosen ist ihr Nachname. Wie alle anderen, um 6:30 gehen sie in den Luftschutzraum. Und Moshe erzählt später, leider konnten wir den Türgriff festhalten, leider. Weil als sie die Terroristen im Haus gehört haben, die haben alles bestohlen, das Haus auf den Kopf gestellt. Und es war klar, sie werden sie erreichen. Die Terroristen schossen dann mehrere Schüsse durch die Tür und so verletzten sich die zwei, zum Glück nur an den Händen. Sie hat zwei Finger verloren und das war's, sie konnten das natürlich nicht halten. Im Nachhinein wäre es besser, sie hätten die Tür nicht gehalten, weil die Terroristen sie nicht getötet haben. Sie nahmen sie mit all dem Raubgut von zu Hause in Richtung Grenzzaun zu Fuß. Sie beschreiben, wie auf den Feldern schon tausende Palästinenser überall wimmelten, wie sie sagten, Menschen wie Ameisen überall auf den Feldern mit Raubgut. Und am Zaun haben sie verstanden, sie entführen uns, sie wollen uns mit nach Gaza nehmen. Da sagten die Entführer, es kommt ein Auto und ins Auto passten aber nicht die beiden, die Terroristen und das ganze Raubgut, weshalb dann die zwei die Gunst der Stunde genutzt haben. Moshe sagte, so, wir sind verletzt, wir brauchen ein Krankenhaus, wir gehen. Sie haben sich umgedreht mit den blutigen Händen und liefen einfach heim. Die Terroristen waren geschockt, sie waren erstmal nicht fähig, irgendwie groß zu reagieren, blieben mit dem Raubgut und warteten auf das Auto. Moshe und Diana haben jede Sekunde gewartet, dass Schüsse von hinten kommen, dass sie dann ihr Leben dort auf den Feldern des Kibbutz beenden. Aber sie sagten, wir haben darüber gesprochen auf dem Weg und gesagt, besser hier erschossen zu werden, als in einem Tunnel oder auf der Straße in Gaza. Und sie kamen zurück nach Hause. Und erst ein paar Stunden später kam dann Militär und hat sie ins Krankenhaus genommen.
Vielen Dank für diese Geschichte, Asaf. Das hört sich wirklich nach einem Wunder an, das die beiden erlebt haben. Und es ist gut zu hören, dass es diese Wundergeschichten auch gegeben hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir verabschieden uns für heute und hören uns wieder nächste Woche, wenn es wieder um ein spannendes Vertiefungsthema gehen wird. Bis dahin, auf Wiederhören.